Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Der Streamingdienst Netflix hat auf der ganzen Welt mittlerweile mehr als 125 Millionen Nutzer. Der Konzern will in diesem Jahr 8 Milliarden Dollar ausgeben und er will die Hälfte seiner Inhalte schon bald selbst produzieren. Die gute alte Filmbranche zittert und muss reagieren. Das geht entweder über Abschottung, so wie gestern auf der Filmkunstmesse Leipzig beschlossen. Da haben sich Kinoverbände zusammengetan, um gegen Netflix-Filme im Wettbewerb der Berlinale zu kämpfen. Die Berlinale selbst hat auf unsere heutige Nachfrage noch nicht zu ihrem Kurs gesagt. In Österreich versuchen einige Kinobetreiber einen ganz anderen Weg. Sie suchen nach einer geschickten Verbindung zwischen herkömmlichem Kino und Streaming-Angeboten. Alexander Silaba vom VOD-Club Austria ist einer von ihnen. Er ist gleichzeitig Geschäftsführer der Cinema Paradiso in St. Pölten und Baden. Schönen guten Tag nach Österreich.
Schönen guten Tag.
Herr Silaba, wie sieht Ihre Haltung aus? Sollten Netflix-Produktionen bei den großen, renommierten Filmfestivals eingeladen werden oder lieber draußen bleiben?
Derzeit sollten sie draußen bleiben. Netflix bewegt sich nach Venedig. Gibt es Diskussionen, dass sich Netflix wie Amazon auch an Auswertungsfenster hält. Sprich, zuerst seine Filme in den Kinos auswertet und dann eben per Stream anbietet. Wenn sich Netflix in diese Richtung bewegt, dann kann natürlich und sollen auch Netflix-Produktionen auf Filmfestivals laufen. Davor würde ich es nicht raten, weil man dann quasi gratis und um wenig Geld einem globalen Unternehmen eine Plattform gibt. Amazon hält sich an diese Verwertungsfenster, das funktioniert. Man kann aber nicht Mauern um Kinos bauen oder um Kinofilme. Man muss sich dieser Entwicklung stellen und das haben wir in Österreich getan. Als Kinobetreiber, wo wir mittlerweile 38 Kinos haben und auf den Homepages dieser 38 Kinos gibt es jeweils in der CI des jeweiligen Kinos eine eigene VOD-Plattform, wo wir bis dato jeweils 200 österreichische Kinofilme, aktuelle und auch Repertoire den Kunden anbieten. Der kauft sich dort ein sozusagen digitales Kinoticket. Das Kino hat etwas davon, der Filmemacher hat etwas davon. Und die Sichtbarkeit des österreichischen Kinofilms wird dadurch in der Zweitverwertung digital online auf diesen 36 VOD-Plattformen gewährleistet.
Wenn ich da ganz kurz mal, wenn ich kurz mal einhaken darf, das bedeutet, Sie schaffen dem Kino im Grunde die eigene Konkurrenz, indem Sie diese Online-Plattform damit anbieten. Ja. Wie schafft man es denn da noch in Zukunft Leute ins gute alte Kino zu kriegen?
Also wir sind jetzt seit knapp einem Jahr online mit diesem Projekt. Wir bieten diese Filme erst an, wenn sie aus unseren Kinos verschwinden und ausgewertet wurden. Danach bieten wir diese Filme an. Das heißt, wir schaffen ein Zusatzangebot. Mhm. Ja. Und wir als Kinos können uns nicht nur hinstellen und sagen, Angst vor der grauen Maus, die uns überrollt, digitale Verwertung von Filmen, sondern wir müssen uns dem stellen und versuchen, hier, wenn dieser VOD-Zug einmal zu fahren beginnt, was er ja auch noch nicht so in dieser Rasanz tut wie in Nordamerika, aber irgendwann wird es auch bei uns das Nutzerverhalten sich ändern, dass wir als Kinos hier mit partizipieren können.
Was ich mich an dieser Stelle frage, gibt es nicht aber auch noch andere Modelle, um diese, sagen wir, alte und neue Welt miteinander zu verbinden? Also das Kino, das hat ja diesen großen USP, dieses große Alleinstellungsmerkmal, dass man wirklich so ein Gemeinschaftsgefühl dort hat. Man kann da gemeinsam heulen, man kann da gemeinsam lachen, man kann da gemeinsam Popcorn futtern. Und das ist ja doch ein Riesenfund gegenüber diesen trostlosen Glotzen zu Hause, denkt man. Könnte man nicht diesen Wettbewerbsvorteil nutzen und zum Beispiel große Streaming-Erfolge im Kino zeigen und dort so eine Art Gemeinschaftsgefühl hervorbringen? Oder ist das einfach nur nostalgischer Quatsch? Wird dieses Modell über kurz oder lang aussterben?
Nein, das wird sicher nicht aussterben. Sie haben in den USA in den ersten beiden Quartalen heuer das erfolgreichste Jahr seit Bestehen des Kinos ever. Das heißt, wenn die Filme passen für das Publikum, dann strömt das Publikum nach wie vor in die Kinos und vor die Leinwände, um eben gemeinsam ein Erlebnis, ein Kultur- und Kunsterlebnis im besten Fall zu haben. Wenn die Orte stimmen, wenn die Kinos stimmen, wenn die Räumlichkeiten stimmen, dann besprechen die Menschen auch danach bei einem Café oder bei einem Getränk das Erlebte.
Ja. Und könnte man nicht genau dieses Erlebnis koppeln mit Produktionen großer Streamingdienste, dass man die wirklich auf der großen Leinwand zeigt und dieses Erlebnis ins Kino holt? Oder ist es naiv?
Nein, selbstverständlich kann man das und soll man das tun. Und bei Amazon tun wir es ja auch als Kinos. Nur Amazon hält sich eben daran und sagt, die Amazon-produzierten Kinofilme werden zuerst im Kino ausgewertet und dann nach kürzerer Zeit eben auch online angeboten. Es kann nicht so sein wie Netflix, dass die Kinos benutzt werden, wieder um dieses Geschäftsmodell Netflix zu optimieren. und die sagen, wir zeigen die Filme vielleicht in ein paar ausgesuchten Kinos, um irgendwelche Auflagen zu erfüllen, und sonst wird es gestreamt und fertig. Ja. Also, und Netflix bewegt sich ja ein bisschen, weil der Wettbewerbsfilm, der gewonnen hat, Roma in Venedig, die Netflix-Produktion, ist für die großen Kinoleinwände produziert. Und der Regisseur dieses Films und auch andere, die beim Netflix jetzt produziert haben, sagen, wir wollen unsere Produkte auf der großen Kinoleinwand sehen. Das heißt, das muss zweigleisig gehen. Einerseits muss sich in 40 auch dieser riesen Netflix bewegen wollen, wie man hört. Und andererseits muss sich natürlich das Kino auch ein bisschen bewegen, weil ja, warum sollen wir keine Netflix-Filme zeigen, wenn die Bedingungen für die Kinos auch passen? Ja?
Umarmen oder bekämpfen? Die Kinobranche muss sich angesichts der immer stärker werdenden Konkurrenz durch Streaming-Portale etwas einfallen lassen, aber umgekehrt gilt das genauso. Die Kollegen aus Österreich, die machen bereits vor, wie es geht. Alexander Sylaba ist Streaming-Dienst und Kinobetreiber gleichermaßen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke auch. Liebe Grüße.
Wie das Unsagbare sagen, das Nicht-Darstellbare darstellen. Seit 75 Jahren gibt es Filme, die versuchen, die systematische Vernichtung der europäischen Juden durch die Nationalsozialisten darzustellen. Die Shoah-Filmtage in Berlin zeigen jetzt einen Querschnitt durch diese Werke von großen Hollywood-Produktionen wie Spielbergs Schindlers Liste über das gefeierte 9-Stunden-Epos Shoah von Claude Lanzmann bis hin zu schmerzhaften persönlichen Auseinandersetzungen mit der eigenen Familiengeschichte, wie in Malte Ludins Dokumentation Zwei oder drei Dinge, die ich von ihm weiß. Die Filmwissenschaftlerin Kathy Galbin hat die Shoah-Tage kuratiert. Herzlich willkommen im Kompressor.
Guten Tag.
Schon das Filmplakat, das haut einem ja geradezu die Füße weg. Da ist zu sehen so ein nachkoloriertes Foto eines kahlgeschorenen Mädchens in Anstaltskleidung, eine Insassin wahrscheinlich in Auschwitz, bleich, abgemagert, mit eingerissenen Lippen. Ihr Blick erzählt von einer unfassbaren existenziellen Angst. Warum haben Sie sich ausgerechnet für dieses Bild entschieden?
Ja, das Bild zeigt ein polnisches Mädchen von etwa 14 Jahren, Czesława Kłoka. Der Häftlingsfotograf, der das Foto damals aufgenommen hat, hat sich im Nachhinein auch an diese Situation erinnert, wie er genau dieses Foto gemacht hat, dass die Angst des Mädchens, das bereits vor der Aufnahme des Fotos misshandelt worden ist, und das sieht man ja auch ganz deutlich auf dem Foto. Das Foto ist natürlich im Original in Schwarz-Weiß, so wie die Fotos in der Häftlingskartei sind. Eine Künstlerin hat sich vor einigen Jahren entschlossen, das Foto nachzukolorieren. Das ist also das, was wir als Plakat gewählt haben, als Bild für das Plakat, für die Reihe. Und der Gedanke, oder das hat sehr viel Diskussionen ausgelöst, dieses nachkolorierte Foto. Es hat die Menschen durchaus bewegt, auch kontrovers bewegt. Ist das Mädchen dadurch zu einem Kunstobjekt geworden? Oder ist diese Kolorierung nochmal eine Form, das die Vergangenheit in die Gegenwart zu holen und dadurch den Blick aufzufrischen? Das ist eigentlich genau die Krux, innerhalb derer sich auch die Spielfilme zur Shoah bewegen. Aber was das Foto wahrscheinlich vor allem zeigt, ist, dass die Spielfilme das historische Ereignis und das, was den Menschen geschehen ist, eigentlich nicht darstellen können. Denn aus diesem Foto, das ein Originalfoto ist, ursprünglich spricht eben nochmal etwas ganz Besonderes, wie Sie ja auch selber sagen.
Ja, jetzt gibt es eben seit 75 Jahren filmische Auseinandersetzungen mit der Shoah. Sie haben 50 Beispiele zusammengetragen. Lässt sich da eigentlich so eine Art Chronologie festmachen? Also vielleicht so eine Filmsprache, die sich langsam an dieses unfassbare Grauen versucht hat heranzutasten und dann auch in diesem Bemühen wirklich doch so einen bestimmten Weg genommen hat? Also wie sahen überhaupt die ersten Filme aus?
Die ersten Filme sehen auch schon so aus. Also es gibt durchaus unterschiedliche Versuche, sich von Anfang an eigentlich dem Thema zu nähern im Spielfilm. Es gibt natürlich den Film Die Mörder sind unter uns. Das war ja der erste deutsche Film, der gemacht wurde nach Kriegsende. Der erste Spielfilm, in dem auch schon versucht wird, die Ermordung von Zivilisten, es wird angedeutet, dass es Juden sind, weil wir einen sechszackigen Stern auf die Erde fallen sehen, das dort darzustellen. Aber es wird sehr distanziert, sehr entfernt und eigentlich nur so am Rande dargestellt. Und das ist eigentlich recht typisch für die frühen Filme, dass da, wo das Thema thematisiert, also wo die Ermordung der europäischen Juden thematisiert wird, das eigentlich am Rande der eigentlichen Geschichte passiert. Es gibt schon 1948 einen ersten Spielfilm, einen polnischen Spielfilm, Ostatni Etap, die letzte Etappe, der in Auschwitz aufgenommen worden ist. wo versucht wird, Auschwitz darzustellen, hier als Geschichte, die hauptsächlich unter Politischen spielt. Und die Verweise, die auf die Ermordung der europäischen Juden in den Gaskammern, die in diesem Film bereits auftauchen, sind dann ganz lange von Filmemachern wiederholt worden. Eigentlich ist das schon eine Anerkennung, dass es unmöglich ist, das eigentlich im Film, im Spielfilm darzustellen. Man sieht es also nicht direkt, sondern man sieht nur die symbolischen Bilder von rauchenden Schornsteinen, die das also nur teilweise und symbolisch darstellen. Und das wird eigentlich von Filmemachern bis in die späten 70er Jahre so aufgegriffen und auch so wiederholt.
Und dann gibt es Shoah, einen echten Meilenstein, ein Meisterwerk des im Sommer verstorbenen Claude Lanzmann. Dieser Film wird wahrscheinlich auch einen wichtigen Platz in Ihrem Programm spielen, oder?
Das tut er. Ich glaube, man muss sagen, dass Shoah auch schon auf einen vorherigen Film, mindestens einen vorherigen Film reagiert. Und das ist die amerikanische Fernsehserie Holocaust, die ja 1978, 79 im Fernsehen lief, wo die Kamera das erste Mal versucht, in die Gaskammer hineinzugehen und zu zeigen, was dort drin passiert. Und das auf eine sehr problematische, auf eine sehr voyeuristische Weise. Claude Lanzmann entscheidet sich dann in Shoah Mitte der 80er Jahre für die entgegengesetzte Strategie, nämlich den Versuch, das, was damals geschehen ist, gar nicht nachzuvollziehen mit der Kamera, sondern sich auf die Bilder der Gegenwart Mitte der 80er Jahre zu beschränken. Er interviewt die Überlebenden, er interviewt die Mitläufer, er interviewt die Augenzeugen und er versucht auch, die Täter zu interviewen, da wo es ihnen gelingt. Die Täter sind natürlich nicht wirklich willens, über ihre Teilnahme an diesen Verbrechen zu sprechen, aber er schafft es zum Teil trotzdem, auch Täter vor die Kamera zu bringen. Und er zeigt sie an den Orten der Erinnerung, so wie die in den 80er Jahren aussieht. Also er fährt mit ihnen nach Treblinka und nimmt zum Beispiel dort auf dem Gelände des ehemaligen Lagers diese Zeitzeugeninterviews auf.
Jetzt ist der andere, gerade für unsere Generation, wohl prominenteste Film über die Shoah, Spielbergs Schindlers Liste. Wie wird der eigentlich inzwischen von der Kritik eingeordnet? Ist das eine kluge, eine gelungene Annäherung an diesen ja doch kaum zu bewältigenden Stoff?
Ich glaube, man muss das aus der heutigen Sicht differenziert bewerten. Der Film ist damals von der Kritik sehr stark verrissen worden, als eine Sensationalisierung, auch eine Erotisierung der Verbrechen. Und Spielberg geht natürlich auch hinter Lanzmann im Prinzip zurück, indem er auch versucht, mit der Kamera zu zeigen, was in einer Gaskammer passiert sein könnte, wie es dort ausgesehen haben könnte. Seine Kamera geht ja auch durch das Guckloch in dieser schweren Tür hinein und zeigt die Gefangenen, wie sie drinnen stehen und auf die Dusche warten, die dann tatsächlich in seinem Film auch eine Dusche ist und eben gerade keine Gaskammer. Also diese Aufnahmen sind aus mehrfacher Sicht sehr problematisch. Und er ist dem, wie gesagt, sehr stark kritisiert worden dafür und als Beispiel des Hollywood-Kinos und der Verflachung des Hollywood-Kinos diskutiert worden. Inzwischen gibt es auch Stimmen, die das differenzierter bewerten, die auch versuchen, seine filmischen Aufnahmen als eine Brechung dieses filmischen Blicks zu interpretieren und die inzwischen auch anerkennen, dass es auch natürlich ein Kunstwerk ist, das versucht, sich mit einer Ernsthaftigkeit dem Thema zu nähern. Der größte Eindruck wahrscheinlich von Schindlers Liste ist tatsächlich, dass das Publikum damals in diesen Film gegangen ist, sich diesen Film angeguckt hat und dass es nochmal zu einer Aufklärung über die Verbrechen des Nationalsozialismus geführt hat. Und das ist wahrscheinlich die größte Bedeutung des Films.
Ja, jetzt ist ein wesentlicher Teil Ihres Festivals auch, dass da noch nie im Kino gezeigte Protokolle von Holocaust-Überlebenden zu sehen sind. Da kann ich mir vorstellen, tun sich auch große Verbindungen zur Jetztzeit auf, oder?
Ja, kurz gesagt, also wir nennen es ja nicht ein Festival, sondern eine Filmreihe, weil das sprachlich natürlich besser passt zum Thema. Und wir zeigen auch aus den Beständen des Moses-Mendelssohn-Zentrums für europäisch-jüdische Studien in Potsdam Aufnahmen von Interviews mit Überlebenden der Shoah, die in den 90er Jahren gemacht wurden. Das war ein Projekt, an dem ich selber auch mitgearbeitet habe damals, das ich mit koordiniert habe mit einer Kollegin. Und aus den Beständen der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, die dann Anfang der 2000er Interviews gemacht haben mit Holocaust-Überlebenden. Das sind Aufnahmen, die normalerweise dort in den Gedenkstätten gezeigt werden, Mahnmal für die ermordeten Juden Europas und auch in der Gedenkstätte für die Wannsee-Konferenz, im Haus der Wannsee-Konferenz. Die sind bisher noch nicht im Kino gezeigt worden. Und das war ein Versuch, diese Aufnahmen auch in diese Frage, in diese Diskussion über die Darstellbarkeit der Shoah im Film mit einzubeziehen. Und das natürlich nochmal unter anderen Vorzeichen zu tun. Wenn man etwas im Kino anschaut, ist es anders, als wenn man es sich an einem Monitor einsam in einer Gedenkstätte anschaut. Oder wenn es Schulklassen sind in einer Gedenkstätte. Es ist nochmal ein anderes Medium und eine andere Herangehensweise. Das Kino ist ja ein Gemeinschaftserlebnis. Und wenn man diese Aufnahmen in einer Gemeinschaftssituation erlebt, sich hinterher auch darüber austauschen kann, dann führt das auch nochmal zu einer anderen, ich würde sagen, zu einer anderen Emotionalität im Umgang damit. Gerade dadurch, dass man das eben zusammen in einer Gruppe mit anderen Menschen tut.
Kathy Galvin ist Kuratorin der Shoah Filmtage. Noch bis 30. September läuft das Programm im Berliner Kino Babylon Mitte und zwar kostenlos. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch im Kompressor.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Sie hatte alle Großen vor der Kamera. Heute ist die deutschstämmige Fotografin Inge Feltrinelli mit 87 Jahren gestorben. In den 50er Jahren fotografierte sie Pablo Picasso, John F. Kennedy und Fidel Castro. Der Durchbruch gelang ihr mit Bildern des Schriftstellers Ernest Hemingway, den sie auf Kuba besuchte. Ihr erstes Geld verdiente Inge Feltrinelli aber mit einem Schnappschuss von Greta Garbo in New York.
Ich schlenderte ohne irgendwelche Jobs durch die Straßen und guckte, was mache ich, wie verdiene ich ein bisschen Geld. Und da stand neben mir Greta Garbo, der entscheidende Moment. Ich habe richtig auf den Knopf gedrückt und nicht richtig eingestellt, ich habe es einfach gemacht. Dann bin ich mit dem Foto zu Live gegangen und habe $50 verdient. Das war selig meine ersten $50 in Amerika.
1960 heiratete Inge Feltrinelli den Unternehmer und Millionär Gian Giacomo Feltrinelli, in dessen berühmten Verlag sie einstieg. 2011 erhielt sie die Karls-Medaille für europäische Medien. Zum ersten Mal wird ein US-Amerikaner die Regie bei einem James-Bond-Film führen. Cary Fukunaga darf ab März kommenden Jahres den 25. Bond-Streifen drehen, teilten die Produzenten mit. Er ersetzt den Oscar-Preisträger Danny Boyle, der im August abgesprungen war. Der 41-jährige Fukunaga ist bisher für seine Fernseharbeit bekannt. Für die erste Staffel von True Detective erhielt er einen Emmy. Für Netflix hat er die Serie Maniac gedreht. Die entlassene Intendantin des Tanztheaters Wuppertal, Adolphe Binder, hofft darauf, dass sie an die Bühne zurückkehren kann. Sie habe sich immer mit Haut und Haaren für die Kompanie von Pina Bausch eingesetzt, sagte sie in unserem Programm. Sie freue sich, dass der Beirat ein neues Konzept für den Posten der Intendantin in Auftrag geben wolle.
Natürlich kann ich mir vorstellen, da weiterzumachen. Es ist ja der interessanteste Job, den es weltweit in der Tanzwelt gibt. Deswegen habe ich ihn auch angetreten. Und natürlich stelle ich mir vor, eben als Intendantin weiterzumachen. Und das muss in der Definition geklärt werden, wie dieses Mandat nach innen und nach außen verankert wird. Und dass die Strukturen des Tanztheaters meinem künstlerischen Auftrag und meinem Arbeitsauftrag entsprechend verändert werden.
Im Juli wurde Adolphe Binder nach nur einem Jahr als Intendantin des Tanztheaters Wuppertal gekündigt. Es gab Vorwürfe wie Mobbing und Fehlen eines Spielplans. Der Fall ist beim Arbeitsgericht anhängig.
Audio Branding, so nennt sich eine Werbestrategie, bei der bestimmten Marken bestimmte Klänge zugewiesen werden. Bei den International Sound Awards, die gerade in Hamburg stattfinden, werden nicht nur die klassischen besten Markensounds ausgezeichnet, es gibt auch Preise für gut klingende soziale und kulturelle Projekte. Marco Pauli war bei den Präsentationen der Nominierten dabei.
How can sound change your sense of taste?
Klänge können den Geschmackssinn beeinflussen. Audio Draft, eine Soundagentur aus Finnland, hat diese wissenschaftlich erwiesene Tatsache genutzt, um Klänge zu komponieren, die genau auf den Genuss eines bestimmten Aperitifs zugeschnitten sind. Hohe Frequenzen reduzieren die Wahrnehmung von Bitterkeit, heißt es im Promo-Video. Langsam sich verändernde, geschmeidige Töne dagegen verstärken die Empfindung süßen Geschmacks. Dazu die Klänge eines warmen Sommertages in der Natur, die den Hörer in eine positive Grundstimmung versetzen sollen. Auch die Gerichte in einem Restaurant könnten so besser schmecken, sagt Temu von Audiodraft. Zum einen durch einen atmosphärischen Sound, der zum Angebot passt, also zum Beispiel durch Wellengeräusche in einem Fischrestaurant, aber auch durch die gezielte Beeinflussung der Aromen durch bestimmte Frequenzen. Selbst wenn das Essen und die Getränke auch sonst gut gewesen wären, durch die passenden Klänge schmecke beides noch besser und es ergebe sich zudem eine interessante multisensorische Erfahrung. Verspricht zumindest die Firma Audiodraft, die für ihre den Geschmackssinn unterstützende Musik in zwei Kategorien der International Sound Awards nominiert ist. Im 6. Stock eines Hotels an der Reeperbahn präsentieren Nominierte ihre Projekte. Die Szene ist übersichtlich. Viele kennen sich hier. Von Produktklang bis zu sozialen Projekten werden in insgesamt 9 Kategorien Preise verliehen.
Und ehren jetzt Projekte aus allen Bereichen, die mit Sound zu tun haben.
Birgit Elke ist Projektmanagerin der International Sound Awards. Mit Klängen könne man Emotionen und Erinnerungen bei den Menschen wachrufen.
Also im Visuellen ist das viel mehr im Bewusstsein. Und Musik und Klang können vielmehr das Unterbewusstsein ansprechen und so halt dann auch wirklich im Grunde verschüttete Erinnerungen wachrufen.
Oder das Kaufverhalten anregen. Eine im Bereich Soundscapes and Ambient Sound nominierte Agentur aus Schweden hat verschiedene Klanglandschaften für ein Kaufhaus in Stockholm kreiert.
Die Zielgruppe in dem Bereich, wo nur die Luxusmarken sind, die sind natürlich sehr edel. Die sollen genau dieses Gefühl triggern.
Was macht edlen Sound aus?
Bestimmte Klänge, die Assoziationen hervorrufen. Jetzt in diesem Fall von dem Shopping Center ist es so, dass da zum Beispiel Klänge zwischengemischt werden, das Anstoßen von Gläsern. Also so ein hoher, edler Klang. In dem Fall sind es wohl sogar Champagnergläser, die da aneinander gestoßen werden.
So klingt die belgische Stadt Gent. Zumindest wenn es nach Cedric und Steven von der Soundagentur Sonhaus geht. Sie hatten den Auftrag, ein Stück zu komponieren, in dem die typischen Merkmale von Gent zu hören sind. Nach 9 Monaten Arbeit war der etwa 2-minütige Song fertig. Es sollte klingen wie eine Großstadt im Westentaschenformat, sagt Steven. Aufstrebend, aber auch individuell, ein bisschen stur und dickköpfig auch. Klänge von den Straßen sind auch zu hören, ergänzt Cedric. Die Straßenbahn, aber auch Schritte auf dem typischen Kopfsteinpflaster. Das Stück ist angelegt wie ein Gang durch die unterschiedlichen Viertel der Stadt.
In Gent.
Zu hören jetzt in offiziellen Warteschleifen, als Signal in der Bibliothek oder im Glockenspiel einer Kirche. Felix Urban von der FH Dortmund hat gemeinsam mit Studenten und Menschen mit Sehverlust ein neues Sounddesign für eine auf CD erscheinende Blindenzeitschrift entwickelt und wurde dafür bei den Sound Awards nominiert. Bisher wurde die Zeitschrift einfach eingesprochen. Nun gibt es verschiedene wiederkehrende Signale, ähnlich der Kennungen von Radiostationen.
Und sind dann letztendlich bei den Sounds, die jeder eigentlich kennt, gelandet von den Ampeln. Also dieses. Wir haben das eben künstlerisch transformiert. Und sehen diese Gestaltungsansatz eigentlich auch als Idee letztendlich für Inklusion, weil eben treffen sich an dieser Ampel blinde und sehende Menschen. Dieser Moment, den kennt jeder akustisch.
Zurück zum edlen Drink und der Beeinflussung des Geschmackssinns durch extra komponierte Musik. Ist das nicht auch so ein Luxusthema, also nur für diejenigen gedacht, die viel zahlen können und sowieso schon alles haben? Nein, meint Cameron von der Agentur Audiodraft. Einfach nur Musik zum Bier würde dieses auch besser machen.
Okay, so from what we've researched, so if you were to take a very cheap beer and you were to listen to music that you really like, you will enjoy the taste of the beer more.
Also billiges Bier schmeckt bei guter Musik doppelt gut, also mit Verlaub, das hatten wir auch schon vorher geahnt. Über 20 Jahre ist es her, dass sich Lara Croft leicht beschürzt und mit streng verpacktem Atombusen das erste Mal über die heimischen Computerbildschirme machte. Der gelungene Mix aus Action, Abenteuer und einer weiblichen Heldin wurde schnell zum Hit. Die Tomb Raider-Serie zählt bis heute zu den meistverkauften Spieleserien der Welt. Jetzt ist es nicht nur so, dass es im Kino gerade einen neuen Film gibt. 2013 wurde die Serie neu aufgelegt und die Geschichte der jungen Lara Croft von Anfang an neu erzählt. Wie gesagt, Anfang des Jahres der Film dazu in den Kinos. Jetzt erscheint der dritte Teil der Videospielserie Shadow of the Tomb Raider. Markus Richter hat das Ganze für uns ausprobiert und ist heute in der Rubrik vorgespielt bei uns. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Wie geht's denn in der Lara Croft mittlerweile?
Es ist alles fürchterlich.
Was?
Die Eltern sind tot, das Flugzeug ist abgestürzt und überall sind die Leute von Trinity.
Jonah, Dominguez führt nicht nur diese Zelle. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity.
Ja, wenn man sich jetzt fragt, Trinity, wer, was, Dominguez, Chef, man erfährt es als Spieler nicht. Und auch wer dieser Jonah ist, weiß man nicht so richtig.
Weißt du, nach allem, was wir in letzter Zeit durchmachen mussten, musste ich viel an meinen Bruder denken. Wäre ich damals, als er mich gebraucht hat, am richtigen Ort gewesen, dann wäre er immer noch hier.
Also klingt voll dramatisch, der ständige Wegbegleiter hat seinen Bruder verloren, aber man erfährt gar nicht, was da passiert ist im Hintergrund. Man muss also eigentlich die ersten beiden Teile auch gespielt haben, um hier klarzukommen. Wenn man das nicht gemacht hat, kriegt man nur mit, also irgendwie geht jetzt die Welt unter wegen eines Artefakts und das muss man finden. Und das ist nicht so eine wirklich, sage ich mal, treibende Motivation für die Charaktere.
Aber das heißt, von der großartigen Lara Croft ist nichts mehr übrig geblieben?
Naja, das Problem, was diese Videospielserie hat, ist, dass sie diese Origin Story halt erzählt. Also diese junge Lara Croft noch einmal von vorne, wie das Superhelden-Serien auch gerade machen. Und weil das man im dritten Kapitel gerade ist, gibt es so einen komischen Dissens zwischen der Charakter ist jetzt eigentlich schon lange unterwegs, aber wird nicht so richtig erwachsen. Und das merkt man am allerkrassesten, dass in den Szenen ist das so immer noch diese junge, fast mädchenhafte Lara Croft, aber im Spiel der erste Kontakt mit einem Gegner ist, sie tut ihre Kletteraxt in den Kopf eines Gegners und bringt ihn damit um. Und also wie sie Leute umbringt, ist auch wirklich so ganz hart, ganz so, man würde wirklich sagen, eine Psychopathin.
Ja.
Und was ich auch ein bisschen problematisch finde, ist, es geht dann natürlich um eine Schatzsuche. Und das hat aber so ein bisschen Kolonialismuszüge eigentlich. Ne? Also der weiße Mensch kommt da hin und räumt Sachen aus und spielt sich vielleicht als Retter der Einheimischen auf. Das ist alles nicht so durchdacht, habe ich das Gefühl, und so ein bisschen beliebig auch. Also die alte Indiana-Jones-Formel, nochmal neu aufgegossen, nochmal neu aufgegossen.
Aber würdest du sagen, das macht wenigstens spielerisch Spaß? Also ist das irgendwie denn wenigstens so, dass man denkt, das ist besonders, das ist elaboriert?
Also das braucht eine Weile, aber dann geht es tatsächlich sozusagen sehr schön und macht auch Spaß. Am besten sind die Rätselpassagen.
Okay, jetzt muss die Barriere runter.
Ja, wenn man also in irgendwelchen untergegangenen Tempeln riesige Maschinen in Gang setzen muss und irgendwelche Mechanismen ergründen und dann auch noch klettern, um das alles hinzukriegen, das macht wirklich sehr Spaß. Man muss dann auch selber drauf kommen, also das Erraten, kriegt aber Hilfe, falls es zu schwer ist. Und dann ist es tatsächlich auch so, dass die Landschaft und generell die Szenerie sehr, sehr schön sind ab und zu.
Was für ein Anblick. Was ist hinter der Tür?
Das ist so ein ganz typischer Moment. Ja, also man kommt irgendwo hin, es ist wunderschön, aber dann steht sofort die nächste Action an. Wenn da also, keine Ahnung, eine untergegangene spanische Galeere in einer Höhle ist und so, das sieht schon sehr, sehr, sehr schön aus. Was es leider ein bisschen in die Länge zieht, ist auch wiederum dann, dass es so ein, man muss auch kämpfen. Ja, es gibt also Landschaft, Gegner und wenn die kommen, kann man das manchmal wie so ein taktisches Rätsel lesen, also dass man sich versteckt und dann die so hinter mit der Kletteraxt abmurkst, habe ich schon erzählt. Aber es gibt auch so ein paar Momente, das machen Computerspiele manchmal und auch Shadow of the Tomb Raider tut das. Da stürmen dann Gegnerhorden auf sich zu und das Spiel trainiert einen nicht mal darauf und dann ist man wirklich in so einer Gruppenkeilerei. Das ist nicht so schön, aber ansonsten sind es, wie gesagt, vor allen Dingen diese Kletter- und Erforschungspassagen, ja, die schon tatsächlich manchmal so ein Indiana-Jones-Feeling aufkommen lassen.
So unterm Strich dein Fazit, was würdest du sagen? Top oder Flop?
Ich möchte, also wenn man Zeit hat, ja, möchte ich sagen. Und nochmal auf eine Szene zurückkommen.
Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten, das verbotene Grab erreichen und das Geheimnis der Weißen Königin lüften.
Es gibt eine Szene, wo man als die kleine Lara Croft Rätsel in einem Elternhaus lösen muss, inklusive eine Kletterszene über das elterliche Haus. Das ist auch Klischee, aber schon sehr gut inszeniert. Und da funktioniert das alles ganz hervorragend. Also sowohl diese Kletteraktion hat sich für mich gefährlicher angefühlt als alles andere, als auch, dass ich in dem Haus ein abgeschlossenes Zimmer finden muss, wo die Erinnerungen an meine Mutter aufbewahrt werden. Das hat mich viel mehr gepackt als diese Weltuntergangsstory des ganzen Spiels. Aber in solchen Momenten glänzt das Spiel. Die gibt es. Die gibt es nicht so häufig, wie ich gerne hätte. Die Macher können das aber. Und dann muss man auch sagen, wenn man den Kopf und die Reflexionsebene ausschaltet, also quasi Popcorn-Kino-Schatzjäger-Action an den Start bringen will, dann kann man das auf jeden Fall sehr gut spielen. Je länger, desto mehr macht das auch Spaß. Man muss halt sagen, es ist kein Pflichttitel.
Markus Richter über Shadow of the Tomb Raider, erschien für PlayStation 4, Xbox One und Windows PC, kostet rund 60 Euro und der Kompressor winkt damit für heute in den Äther. Das war's von uns. Mein Name ist Gesa Ufer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.